Hallo und herzlich willkommen zum Podcast zum betrieblichen Eingliederungsmanagement, zur gesundheitlichen Prävention und zur Inklusion im Arbeitsleben. Ich bin Regina Richter und ich begrüße Sie und euch zum zweiten Teil von drei Interviews unserer Miniserie rund um das in diesem Jahr 20-jährige BEM. Oliver Fröke ist verantwortlich zuständig für den Bereich Disability Management und war 12 Jahre BEM-Beauftragter bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. Er ist Experte für die berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen und leitet die Ausbildung zum Certified Disability Management Professional, kurz CDMP genannt. In dieser Rolle ist er unter anderem verantwortlich für die Entwicklung von Strategien, um Beschäftigte nach längeren Ausfallzeiten wieder erfolgreich ins Berufsleben zu integrieren. Zudem setzt er sich für die Qualitätssicherung und Weiterbildung von Bildungs- und Fortbildungsangeboten im Bereich des Disability Managements ein. Lieber Oliver Fröke, herzlich willkommen hier im Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir mal wieder die Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen. Wir haben das ja schon einmal im Jahre 2018 gemacht. Da ging es auch um das Thema Weiterbildung und Qualifizierung. Und jetzt schon sechs Jahre später haben wir wieder die Gelegenheit. Und wir haben auch einen Anlass dazu. Es geht heute darum, dass wir Ansichten eines Insiders zu diesem Thema Disability Management hören, der schon ganz lange damit beschäftigt ist und damit seit 2004, glaube ich, bist du damit beschäftigt. Ja. Und also in den Anfängen des BEM, das ist ja auch das Geburtsjahr des betrieblichen Eingliederungsmanagement in dieser Form, gefasst in dieses Präventionsgesetz. Aber darüber hinaus hattest du noch ganz andere Aufgaben bei der DGUV. Jetzt wollen wir uns angucken, wie deine Arbeit, wie die angefangen hat, wie sie sich entwickelt hat, wie sie jetzt gerade ist und was du vielleicht in Zukunft vorhast, so kurz vor der Rente, ob diese Frage dann auch erlaubt sein. Gut, wie fühlt es sich also an, nach so vielen Jahren bei der DGUV in den Ruhestand zu gehen?
Ja, liebe Regina, erstmal herzlich willkommen in Berlin. Nicht? Denn damals haben wir, glaube ich, das Gespräch nicht in Berlin gemacht, sondern in meinem jetzigen Stammsitz in St. Augustin bei Bonn. Und jetzt sehen wir uns in Berlin. Ich glaube, du bist hier in dem Gebäude das erste Mal, ne? Dass du das hier siehst. Unser tolles Gebäude in der Klinkerstraße 40. Und wir sitzen hier sehr komfortabel, muss ich sagen.
Das stimmt.
Und diese Atmosphäre ist auch gut für das Gespräch und für die Ergebnisse. Ne? Ja, wie fühlt es sich an? Insgesamt sage ich, schaue zurück auf 45 Jahre gesetzliche Unfallversicherung. Ich bin ein Kind der UV, habe dort, wie man so schön gesagt hat, gelernt, nach der Fortbildungs- und Prüfungsordnung. Ist jetzt ein Bachelorstudiengang, damals war es das noch nicht. Und habe lange Jahre im Bereich der Unfallversicherung gearbeitet, als heute würde man sagen Reha-Manager. Und bin dann gewechselt zu der Akademie der BGen nach Hennef und habe dort junge Beamtenanwärter gelehrt im Sozialversicherungsrecht über lange Jahre hinweg. Da war ich denn schon bei der DGUV, weil diese Schule der DGUV unterlag. Und bin dann gewechselt so, ja, sagen wir mal 2005, 2006 in den Bereich Disability Management und habe die Aufgaben mit Herrn Dr. Friedrich Mehrhoff zusammen gemacht, der jetzt auch in einem weiteren Podcast, der hier bei dir nochmal vorstellig wird. Und nachdem er dann nach Berlin gehen musste, aufgrund anderer Aufgaben, habe ich das denn voll übernommen, diese Aufgabe. Genau, das sind jetzt über 45 Jahre seit Juli. Also ich bin den 45 Jahre so drüber.
Wow.
Und 30 Jahre, wie gesagt, bei der DGUV selbst seit Januar diesen Jahres.
So, und du hast aber auch die Ausbildung zum Disability Management insbesondere so mit aufgebaut in den Anfängen. Ne?
Ja.
Kam ja damals aus Kanada irgendwie rüber.
Wir könnten ja auch nochmal verweisen auf diesen Podcast EP5, wo die Grundlagen eigentlich gelegt wurden.
Ja.
Wenn man vielleicht sich neu befindet im Gebiet oder neu her, wäre es vielleicht sinnvoll, diesen Podcast nochmal einzulesen, einzuhören. Und dann das so als Folge-Podcast zu empfinden, weil du jetzt hier ein paar Sachen dazu kommen, die wir damals noch nicht besprochen haben.
Ja,
die Anfänge waren schwierig, denn das Produkt, das habe ich damals ja auch schon gesagt, stammt aus Kanada. Das heißt, in Kanada wurde das entwickelt, Module wurden entwickelt für die Ausbildung von Disability Managern und es wurde eine Prüfung entwickelt, die weitgehend nach wie vor so ist, wie sie damals auch in Kanada angelegt war, aber mit vollen mit ganz schlimmen Schwierigkeiten. Ja, das war also äußerst schwierig. Es lag zum Beispiel daran, dass alles auf Englisch war und wir in Deutschland ja der englischen Sprache gerade so im Mittelalter so, also ab 40, 50, die Leute in Deutschland nicht so mit dem Englischen behaftet sind. Die sagen, na ja, wir hatten mal Schulenglisch, das war es dann auch schon. Das waren große Schwierigkeiten, diese Dinge zu übersetzen und dann auch noch in die deutsche Form zu bringen. Das waren andere Arbeitsbedingungen. Ne? Wenn es da um Arbeitsunfälle ginge, ging es überwiegend in Kanada um Arbeitsunfälle in Forstbetrieben, bei Holzarbeitern und so weiter. Und das waren natürlich oft schwere Unfälle. Und da war eben die Grundlage zu sagen, da müssen wir irgendwas tun. Da muss das Land, da muss Kanada was machen, um Personen, die ja so schwer getroffen sind, wieder eingegliedert werden. Und man muss dazu sagen, die damalige große Holzfirma, ich will keinen Namen nennen in Kanada, beabsichtigte, alle schwerbehinderten Menschen zu entlassen. Und dann hat dieser Wolfgang Zimmermann gesagt, so geht das nicht. Er war ja selber betroffen durch einen schweren Arbeitsunfall und hat mit der deutschen Regierung zusammen erreicht, dass die ein Programm aufgestellt haben, eben dieses LIDMA-Programm, und dass die Regierung in ihre Grenzen zurückgerufen wurde. Also so läuft es nicht. Ihr könnt nicht dafür anlassen, dass man diese ganzen Personen eben lässt. Und dann kam dieses Institut, es kamen diese Module, es kam die Prüfung und das waren die Anfänge eigentlich. Und dann schwappte das über zu, nach Deutschland, weil die DGUV dieses Lizenzgeschäft erworben hat und gesagt, dort, das ist was für den deutschen Markt, das bereiten wir auf. Wenn wir noch weiter bei Schwierigkeiten bleiben, muss ich sagen, es war natürlich auch, wir mussten ganz viele Dinge so umdenken. Dieses System in Kanada zu erkennen. Und wir brauchten natürlich viel Personal, um die Sachen zu übersetzen. Wir hatten wenig Teilnehmer, die das wahrgenommen haben, weil das Thema war nicht bekannt. Und am Anfang hatten wir auch unheimlich viele Geldprobleme, finanzielle Probleme. Wir waren ständig im Minus, weil wir mehr Ausgaben hatten für die Entwicklung neuer Fragen, für die Entwicklung der Übersetzungen. Und wir waren ständig im Minus mit unseren Finanzen, so dass das Finanzamt beziehungsweise der Steuerberater DGUV gesagt hat, wenn das so weitergeht, dann ist das ein Lustobjekt. Und wenn man ein Lustobjekt betreibt, kann man nicht steuerlich absetzen. Das wäre genauso, dass wenn du eine Ferienwohnung hast, ne, und setzt alles ab, aber du hast gar keine Mieter da drin. Dann ist das Finanzamt irgendwann, zwar auch, du kannst nichts absetzen, nimmst ja auch nichts ein.
Das hat es nicht dann nachher aber gegeben, offensichtlich, weil es existiert ja immer noch das CDMP, das Disability Management. Da muss dann also irgendwas passiert sein.
Ja,
Was habt ihr denn da?
indem wir praktisch das weiterentwickelt haben und bemüht waren, eben diese Module an die deutschen Verhältnisse anzupassen und auch die Prüfung an die deutschen Verhältnisse anzupassen. Das war unsere große, große Herausforderung, das zu tun. Aber es gab noch andere Herausforderungen. Wir hatten auch sehr viel Widerstände. Ich erinnere mich an eine Veranstaltung einer großen Elektrofirma in Deutschland, auch hier nenne ich keinen Namen, wie ihre Betriebs- und Werksärzte zusammengezogen haben und die über das Disability Management informiert werden wollten und mit sehr zurückgezogener Miene das Ganze betrachteten und sagten, was soll das eigentlich? Wir sind doch die Kenner und Könner in dem Bereich. Was soll denn da ein Disability Manager? Wir sind die Mediziner und wir können alles. Und da war gerade in dem Bereich der Betriebs- und Werksärzte ein großer Widerstand. Bis dann erkannt wurde, dass Disability Management im Grunde genommen mit Medizin gar nicht so viel zu tun hat. Dass man sagt, also, wenn ich jetzt jemand habe, der eine Diabeteserkrankung hat, Beispiel, und ich jetzt als Disability Manager, weil ich kein Arzt bin, kein Mediziner bin, nicht genau weiß, welcher Typ ist das, was muss der genau nehmen für ein Insulin, das interessiert mich überhaupt nicht. Wichtig ist zu wissen, wie tickt diese Person am Arbeitsplatz? Wo können Ausfälle eintreten? Und wie reagiere ich als Arbeitgeber oder als Disability Manager auf diese Person, wenn das eine oder andere passiert? Oder wie kann man einen Arbeitsplatz anpassen? Ich dachte zum Beispiel, die Nähe, das war, ist eine ganz simple Sache. Aber die Nähe zum Beispiel an irgendwelchen Einrichtungen, wo man sich Getränke holen kann, was zu essen holen kann, weil die ja schnell immer irgendwas brauchen, das ist so eine Voraussetzung für einen Arbeitsplatz. Und da muss ich nicht wissen, was ist Mellitus, was ist Insulin, was ist das alles? Brauche ich eigentlich gar nicht.
Nee, genau, das wird an anderer Stelle abgedeckt,
Ja,
ja,
das sehe ich auch so.
ne?
Ne?
So ist es. Und da geht es ja auch wirklich nur eben auch diesen Arbeitsplatz in den Fokus zu nehmen. Das ist
Genau.
so Das ist wichtig.
Also ich denke mal, das erste Modul, einer dieser Module ist ja Modul Medizin. So, und dann weiß ich noch, dass wir in den ersten Lehrgängen das so verstanden haben, dass man unterrichtet werden muss im Körperbau und im Knochenbau. Da kam der Dozent rein mit dem Skelett und hat erklärt, wo welche Knochen sitzen. Vollkommen ermüdend und unnötig für einen Disability Manager. Also wir hatten vollkommenes Fehlverständnis von diesem Modul und sehen heute das Modul Medizin ganz anders, was wir neu entwickelt haben, indem wir sagen, wir müssen Krankheiten erkennen und sagen, ja, es gibt diese Einschränkung. Und wie reagiere ich bei den und jenen Einschränkungen am Arbeitsplatz auf diese Personen, die eben diese Einschränkungen haben? Also das Verständnis, ne? Das Grundverständnis der Inhalte, das war schwierig für uns nachzuvollziehen. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Wir suchten natürlich Partner, die diese Ausbildung mit uns machen. Denn wir als DGUV sahen uns selber nicht in der Lage, mit eigenem Personal diese Bildung durchzuführen. Und wir haben lange, lange gesucht nach geeigneten Bildungspartnern, die eben in unserem Auftrag das Programm verkauften und die Lehrgänge durchführten und haben auch viele Misserfolge erzielt. Es waren in den Anfängen Partner dabei, die das nicht so rund gemacht haben. Und wir haben jetzt mit unseren drei Bildungspartnern seit einigen Jahren wirklich sehr vertrauenswürdige und gute Partner gefunden.
Was sind die drei?
Das ist die Fortbildungsakademie der Wirtschaft, das berufliche Fortbildungszentrum in München und das ist das DGB Bildungswerk, Sitz in Düsseldorf, aber teilweise auch in Ratingen wird das durchgeführt. Das sind die drei Bildungspartner, die ja heute auf der Tagung einen eigenen Part haben mit einem World Café, mit den Mitarbeitern der Bildungspartner, die uns da einiges vorstellen werden. Also das war die Sache so intern, diese Herausforderungen hinsichtlich Inhalten, Bildungspartner, Finanzen, um das nochmal zusammenzufassen. Und dann kam die Herausforderung im Ausland. Auf einmal wurde auch das Ausland war interessiert am Disability Management und wir bekamen den Auftrag, das auch im Ausland zu verbreiten. Und es waren viele Delegationen hier von Malaysia, von Indonesien, die sich das hier angeguckt haben. Natürlich insgesamt unser Sozialversicherungssystem sich angeguckt haben. Also Disability Management, ja. Aber auch mal sehen wollen, wie läuft das in der KV, was ist in der Rentenversicherung, was machen wir in der Unfallversicherung. Und ich muss sagen, ein Land ist da beispielhaft, Malaysia. Ich kannte Malaysia vorher überhaupt nicht. Ich sagte, das ist ein Land, ja, man hat es schon gehört. Aber man wusste vielleicht auch noch, dass Kuala Lumpur die Hauptstadt ist, obwohl es nicht das Regierungssitz ist, das ist ein anderes Melaka. Aber Kuala Lumpur ist eben die Stadt in Malaysia. Ja, und dann war ich zweimal da und habe mich doch eines Besseren belehren müssen, wie weit die sind. Und sie haben mittlerweile aufgrund der Erfahrung in Deutschland und ihrer Recherche hier eine der modernsten Reha-Kliniken der Welt gebaut.
Das ist ja wirklich
Das
erstaunlich.
sieht aus wie ein Flughafen. Mit Hubschrauberlandeplätzen, mit Anfahrten für Fahrzeuge, mit den neuesten, modernsten technischen Einrichtungen. Ein Wahnsinn.
Das ist ja wirklich interessant, weil, also wenn ich Malaysia höre, denke ich also bestenfalls an Urlaub, wenn mir
Ja.
dann irgendwie was einfällt, aber nicht, dass das so eine entwickelte Unterstützungsstruktur so
Man
müsste.
muss natürlich dazu sagen, das Institut mit dem Dr. Edman, der uns auch hier immer betreut hat, hat eine sehr große Nähe zum Arbeitsministerium und damit auch die Nähe zu den Finanzen und zu der Finanzierung. Die beiden sind der Arbeitsminister und der Dr. Edman, die sind befreundet. Und er konnte natürlich aufgrund dieser ja sehr engen Bekanntschaft vieles erreichen und sagen, die Notwendigkeit ist da und wir brauchen das Geld dafür. Und das hat er dann auch bekommen, ne? Also ich muss sagen. Und wir haben ja diese IFDM-Kongresse, die gibt es ja schon seit einigen Jahren, vielen, vielen Jahren. Und der eindrucksvollste und prächtigste IFDM-Kongress war der in Malaysia. Hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Wir waren zuvor ein Jahr mit Dr. Essmann in London auf dem IFDM-Kongress. Und der Londoner war ein bisschen spärlich von der ganzen Ausstattung her, von dem Angebot her, von dem Begleitprogramm. Und dann hat er mir abends gesagt, ich werde dir zeigen, wie man ein ISPM macht. Und das hat er auch.
Der auch Spaß macht.
Ja, das war wirklich ganz toll, obwohl natürlich auch Inhalte rüberkamen. Das ist natürlich auch wichtig, ne? Es geht ja nicht nur um das Beiwerk, sondern auch um
Ja,
die Inhalte, ne?
naja, das ist schon klar, aber wenn man dafür offen ist und guter Laune ist,
Ja.
dann nimmt
Also
man
das
das.
sind so, ist so die Mischung, würde ich sagen, aus Herausforderungen einerseits und aus Erfolgen andererseits. Ich kann noch eine Story erzählen zu dem Thema Erfolge. wo ich ein bisschen Herausforderung sah, ich dachte, ob ich das überhaupt schaffe, bin ich mit Dr. Mehoff zusammen, sind wir nach Peking gereist, zu der größten Reha-Klinik in Peking und haben dort medizinische Assistenten und Ärzte in den Modulen geschult. Wir haben da im Hörsaal gesessen eine Woche und wir haben ihnen grob die Inhalte der Module von Kanada erläutert. Nicht auf Chinesisch, das wäre ein bisschen viel gewesen, aber zumindest auf Deutsch und mit Übersetzung mit Dolmetscher. Das war auch eine sehr starke Anforderung zu dieser Zeit. Die saßen alle da und guckten, einige schliefen auch nach einiger Zeit ein. Aber als es das Zertifikat gab, da waren sie alle wieder wach. So, ja.
Das ist wie bei euch dann wahrscheinlich in der Hochschule.
Ja.
Die fragen dann erstmal so, ist das prüfungsrelevant, was du mir da gerade
Ja,
erzählst?
genau.
Genau. Ja. Okay, aber erstaunlich, wie viel Ausstrahlung, wie viel Strahlungskraft das dann auch so international hat, ne? Das ist schon ganz toll.
Natürlich ein Einbruch durch Corona, ne? Dann war auf einmal Schluss, weil auch die Reisetätigkeit eingestellt wurde und das Miteinander ein bisschen zurückgefahren wurde und nur mit Webex und mit Computer, mit Konferenz über PC, das ist natürlich nicht das Wahre, ne? Und da muss ich sagen, das ist dann sehr, sehr zurückgegangen, ne? Sehr zurückgegangen.
Also was lebt nicht zuletzt auch durch Begegnungen, ne?
Ja.
Also wie immer und wie im richtigen Leben.
So
Ja,
ist das.
es geht einfach darum, Kontakt zu haben, das stimmt. Gut, ja. Dann gehen wir nochmal wieder zurück ins Inland. Wie ist denn das jetzt so die Entwicklung, die aktuelle, der Status quo, der heutige Stand?
Ja, also wir haben die Ausbildung immer mehr an das deutsche Recht angepasst. Die Module sind an das deutsche Recht angepasst. Zum Beispiel haben wir ganz viele neue Rechtsprechungen vom BEM, die wir natürlich immer wieder in die Module einarbeiten müssen. Es ging zum Beispiel um die Frage, ob ein Arbeitnehmer Anspruch auf einen BEM hat und das einklagen kann. Da hat sich ein Gericht mit beschäftigt. Und gesagt, nein, das kann er eigentlich nicht. Er hat keinen Anspruch draus. Aber er kann natürlich die Betriebsvertretung, also die Betriebsräte oder Personalräte motivieren, BEM einzuführen. Aber ein direkter Anspruch aus dem 167 leitet sich nicht ab. So eine Entscheidung. So gibt es viele Kleckerentscheidungen, die immer wieder jetzt auch versucht werden, in die Module einzubeziehen, dass die Disability Manager immer auf dem neuesten Stand sind. Genau. Was neu ist und was in der Entwicklung sich positiv entwickelt hat durch Corona, dass wir jetzt immer mehr Online-Angebote haben. Also man muss ja auch sehen, dass viele das neben der Arbeit machen und die Arbeitgeber diese Ausbildung finanzieren. Und wenn man jetzt sagt, na ja, du hast jetzt nochmal 10 Module zu absolvieren, du musst jetzt 10-mal irgendwo hinreisen, das kostet Reisekosten und Abwesenheiten. Und deshalb ist natürlich das Online-Angebot eine schöne Sache. Und vor allen Dingen ist es deshalb schön, weil es ausgewählt werden kann. Also man kann sagen, auch das eine Modul möchte ich gerne Präsenz machen und das andere Modul mache ich online. Das ist eigentlich durch Corona eine sehr, sehr gute Entwicklung. Aber es hat sich auch entwickelt etwas in der Prüfung. Früher war die Prüfung eine Papierprüfung. Das war also total altmodisch.
Ich erinnere mich,
Ja.
in Köln, in der Sporthochschule.
Und zwar haben die Bögen ausfüllen müssen, dann war die Fragestellung und dann waren 4 Antworten sind ja immer da und eine ist falsch, eine ist richtig und dann musste man, nebenan waren 4 Eier aufgemalt und dann musste man das erste, zweite, dritte oder vierte Ei, je nachdem, welche Frage man meinte, welche Antwort richtig ist, musste man das ausmalen. Ne? Dann, ja, furchtbar, du bist aufregend, weil der
Das
Computer
ist
konnte das nur so lesen, ne? Mit diesen ausgemalten Eiern. Da haben wir lange dran gearbeitet, das müssen wir einfach verändern. Und seit letztem Jahr bieten wir eine digitale Prüfung an. Das ist an der Uni Köln, auch wieder in Präsenz. Und dann wird praktisch am Computer wird diese Prüfung abgefragt. So ein ganz modernes System. Also die Frage taucht auf, dann klickt man die richtige Antwort an. Und wenn man, sagen wir mal, überspringt, weiß nicht, ne? Muss man gucken, macht man die nächste und so weiter. Dann gibt es einen Button, den man anklickt, wo man dann alle Fragen bekommt, die man noch nicht beantwortet hat. Kann ja passieren, vergisst du, dass auch die Frage 10 habe ich nicht gemacht. Und auch am Schluss, da habe ich denn die 10, dann kann man das nochmal prüfen, ob man wirklich alle Fragen richtig beantwortet hat. Und dieses digitale System eröffnet unheimlich viele Möglichkeiten. Jetzt mal haben wir das Prüfungsergebnis innerhalb von einem Tag.
Okay.
Früher musste das alles ausgelesen werden, ausgewertet werden. Also wir können jetzt sehr viel früher den Teilnehmer mitteilen, ob sie bestanden haben oder nicht. Und es lassen sich Auswertungen machen. Dass wir zum Beispiel sagen können, welche Frage wurde denn besonders häufig falsch gemacht? Das hätte man früher einlesen müssen mit dem Papier irgendwie. Heute kann man das klicken, sage ich jetzt mal. Gut, die EDVler sagen, so einfach ist das nicht, aber es ist einfacher geworden. Und da sieht man genau, aha, diese Frage wird ständig falsch gemacht.
Hast du mal so eine? Was zum Beispiel?
Da fällt mir jetzt im Moment kein ein. Aber es gibt so Fragen, die dann immer wieder falsch gemacht werden. Und dann sieht man, guckt man sich die Frage an und sagt, oh ja, die müssen wir verändern. Oder
Okay.
die müssen wir sogar rausschmeißen, weil die
Ja.
unlogisch ist.
Ja.
Das passiert.
Ja. Okay.
Es gab jetzt viele Fragen, zum Beispiel zum Bereich der Arbeitsassistenz. Und dann wurden ganz viel falsch gemacht. Wir haben uns die Fragen angeguckt und haben festgestellt, die waren gut. Vor allem nichts. Es lag daran, weil der Dozent das nicht unterrichtet hat. Obwohl es in den Modulen als Programm drinsteht.
Ja.
Ne? Also da haben wir auch gesagt, da müssen die Dozenten, wenn die gewisse Dinge auslassen, zumindest verweisen auf die Umdruck und sagen, pass mal auf, dieses Thema wird jetzt nicht explizit behandelt, aber schaut es euch das an.
Okay.
Und dann haben wir natürlich, das ist so die Einzelsteuerung, die ich immer gemacht habe, diese Fragen einfach aus der Bewertung rausgenommen. Sodass, und das können wir händisch machen, dass wenn jemand, sagen wir mal, drei Fragen zu viel falsch gemacht hat, dann gucke ich mir die einzelnen Fragen genau an und schaue, ist das ein Grund, hat das einen Grund? Also ist die Frage vielleicht wirklich nicht so toll. Und dann arbeite ich händisch daran und dann kommt derjenige oder diejenige doch eventuell durch. Das prüfen wir im Nachhinein.
Kann vielleicht dazu noch mal den Tipp geben, als eine, die das ja gemacht hat. Es ist wirklich eine anspruchsvolle Ausbildung, das muss man schon noch mal sagen. Das ist ein sehr umfangreiches, also viele Bereiche berührende Ausbildung. Aber die Prüfung ist auch ein Herausfordernis, fallen auch einige durch, aus meinem Lehrgang zum Beispiel. Warte mal, ich muss mal überlegen, 2010 war das. Und man hatte aber, wenn man diese Schulungen hinter sich hatte, ein Gefühl dafür, was eigentlich der Prüfer, was da am Ende dabei herauskommen soll, so, ne? Also so wie immer, man hat, also natürlich ist das Wissen da, aber man muss sich nicht so doll davor fürchten vor diesen Prüfungen. Man entwickelt im Laufe des Unterrichts, der Schulungen, entwickelt man ein Gefühl dafür, so, und dann was man gesagt ist. Außerdem gibt es da auch Bestandteil der Schulung, jedenfalls zu meiner Zeit, waren auch immer noch Vorbereitungen, explizite Vorbereitungen auf die Prüfungen, wo dann auch nochmal so Standardfragen.
Aber man muss sich jetzt vor der Prüfung etwas mehr fürchten,
Oh,
weil wir haben die
guck.
Prüfungsfragen und wir sind da dran.
Ja.
Und ich weiß nicht, nach meinem Ausscheiden, wie das weitergeht, wer das denn weiter übernimmt, diese Aufgabe, die ja nun nicht zu den administrativen Aufgaben gehört, also zur Prüfungsabnahme und zur Verwaltung der Disability Manager. Wir sind zunehmend da jetzt übergegangen, dass wir uns die Module anschauen. Und wirklich aus den Modulinhalten Fragen holen. Weil viele haben moniert, wir haben in den Modulen gesessen, viel gelernt, aber das wurde alles gar nicht gefragt. So. Und das machen wir jetzt. Und seitdem ist die Durchfallquote nicht gestiegen, aber man merkt immer, die Fehlerquote wird höher.
Okay.
Und das liegt daran, weil eventuell manche Leute das nicht angucken und sagen, was brauche ich das? Oder eben nicht alle Module belegen. Denn vom System her ist es ja so, dass je nach Vorbildung man entweder 5 Module oder 10 oder 12 oder was weiß ich belegen muss. Und mit einem Mindestmaß von 5 Modulen sind manche glücklich. Die sagen, oh, ich brauche nur 5 Module, auch nur 5 bezahlen. Die müssen sich darüber im Klaren sein, dass 12 weitere Module sie nicht erfahren und dass durchaus in diesen Prüfungen Fragen vorkommen aus diesen Modulen, die sie eben nicht besucht haben. Das müssen sie auch unterschreiben, dass sie das wissen. Und bisher, wie gesagt, die Durchfallquote ist sehr gering. Wir haben bei 60 Teilnehmern maximal 2 bis 3 Durchfaller. Und dann schauen wir auch immer noch mal, wie stark ist denn das Durchfallen? Kann man da noch was machen? Da ist ja menschlich. Aber wie gesagt, die Fragen werden etwas mehr jetzt auf die Module abgestimmt. Und das wird dann natürlich schwieriger. Denn wenn man das nicht gelernt hat, weiß man es halt nicht.
Okay. Ja, aber es ist ja sowieso für diese Prüfung eine Voraussetzung, dass man die Module dann gemacht hat, ne, an diesen drei Partnern, die ihr hat, also mit diesen drei Partnern, die er da.
Ja, es wird dadurch ein bisschen aufgefangen, dass wir bei der Auswahl der Absolventen achten auf die praktische Erfahrung. Weil sie müssen mindestens so und so viele Jahre in dem Bereich tätig gewesen sein,
In welchem
sodass
Bereich genau?
Disability Management insgesamt, also wenn jemand auch BGM mitgemacht hat, zum Beispiel nicht nur rein BEM, zählen wir das auch, aber BEM schon der Schwerpunkt. Und wir gehen davon aus, dass vielleicht viele Dinge in der Praxis gelernt wurden, die vielleicht in Modulen vorkommen, die sie halt nicht besucht haben, aber die sie dann wissen durch die Praxis. Wir können das durch die Praxiserfahrung eventuell mangelnde Modulteilnehmer kompensieren.
Okay, sind auch Schwerbehindertenvertretungen oder Vertrauenspersonen, ist auch eure Zielgruppe
Ja,
da, die
alles,
da.
ja. Also das ist geht querbeet, Personalabteilung, Schwerbehindertenvertretung, Arbeitnehmervertretung überhaupt, Sozialarbeiter, Betriebs- und Werksärzte, also alle, die irgendwie im Boot sind und zum Beispiel Mitglied eines Teams im BEM sein könnten. Es gibt ja viele Firmen, die haben halt Teams, wo einige drin sitzen und BEM machen. Es gibt Verwaltungen oder Einrichtungen oder Firmen, die haben eben nur einen Disability Manager, der dann entscheidet, wen ziehe ich hinzu. Hier brauche ich jetzt den Betriebs- und Werksarzt oder hier brauche ich den Betriebsrat oder den Vorgesetzten und was weiß ich. Ne?
Also ich habe tatsächlich in meinen Seminaren, die ich gebe, fast jedes Mal, das liegt auch daran, dass ich das erwähne, CDMP, aber fast wirklich richtig großes Interesse daran, was ist denn das für eine Ausbildung? Und dann sage ich, geh mal, ne, ins Netz und sag, und was passiert dann? Dann meldet man sich bei euch, bei dir oder
Man
wie
meldet sich an und lässt die Zulassungsvoraussetzungen prüfen.
werden die geprüft?
Vita einreichen. Man reicht die Vita ein, obwohl ich Schwerpunkte lege auf einfach nur auf zwei Punkte eigentlich, so wie sie in der Prüfungsordnung sind, die Schul- und Berufsausbildung und die Praxiserfahrung im BEM. Das sind die zwei wichtigen Säulen. Und wenn mir denn einige eine ganze Reihe von Qualifizierungen und Maßnahmen und was sie alles gemacht haben und so, das brauche ich alles überhaupt nicht. Da fahre ich immer zurück und sage, laut Prüfungsordnung, wenn ihr die genau durchlest, der Paragraph 2, steht wirklich drin, Schul- und Berufsausbildung und Qualifikation in der Praxis. Obwohl, auch da müssen wir nachbessern in der Zukunft, denn zum Beispiel mit einem akademischen Abschluss von nur 5 Module belegen. Eigentlich nicht in Ordnung, denn es gilt hier jeder akademische Abschluss. Also wenn jemand in Holz studiert hat oder irgendwas anderes, ist das auch ein Abschluss akademischer Grad und 5 Module. Aber da muss sich jeder selbst überlegen, ob er aufgrund dieses Studiums in der Lage ist, nur 5 Module zu besuchen, doch nicht vielleicht mehr. Also da muss man ein bisschen drauf achten. Auch bei der Praxiserfahrung eben gucken, was haben die im Einzelnen schon gemacht, um diesen Prüfungsfragen gerecht zu werden.
Genau. Ja, es geht zum einen um die Prüfungsfragen natürlich,
Ja.
um da durchzukommen, aber zum anderen natürlich auch, ja, um Erkenntnisgewinne,
Ja.
die man dann tatsächlich hat, ne? Also da
Zum
nochmal
Beispiel ist die
grundsätzlich, ja.
eine Entscheidung, ob man die Volksschule besucht hat, wie ganz früher oder Hauptschule und Gymnasium Abitur gemacht hat, ist eine Voraussetzung. Also wenn ich jetzt kein Abitur habe, muss ich grundsätzlich mehr Module machen und mehr Praxis nachweisen. Obwohl das ist vollkommen unsinnig. Ne? Wenn ich irgendwann vor 30 Jahren mal eine Schulausbildung gemacht habe, ist viel wichtiger, was mache ich jetzt? Und das müsste man mal eliminieren und mal unter den Prüfstand stellen. Ob man da nicht was verändert. Genau.
Okay. So, wir waren ja gerade bei dem Thema digital, also zum einen digitale Vermittlung und Prüfung. Wie geht das an der Stelle weiter?
Wir haben es, wie gesagt, sie fahren nach wie vor zur Uni und sitzen jetzt nicht vor dem Papier mit den Eiern, sondern sitzen vor dem PC. Sehr komfortabel, ich habe schon gesagt, bessere Auswertungsmöglichkeit, schnellere Auswertungsmöglichkeit und auch man kann Rückschlüsse auf Einzelfragen machen. Allerdings, mein Ziel war es noch vor meiner Rente etwas zu erreichen, was ich aber nicht durchbekommen habe, weil doch in den Gedanken vieler das zu viel Zukunft ist, dass man in der Lage ist, diese Prüfung zu Hause zu machen. So, und dann kommen natürlich wieder Sachen, die sagen, nein, das geht ja gar nicht. Da kann man sich ja was vorflüstern lassen. Oder man kann ja ins Internet gucken, nebenbei ins Handy und die Fragen irgendwie googeln oder was weiß ich. Erstens, aufgrund der Zeit, die die Leute für jede Frage haben, ist ein großes Fuschen gar nicht möglich, weil die Zeit einfach nicht da ist. Und die Fragen sind auch keine Fragen, wo es heißt, wie viele Einwohner hat Berlin? Das kann ich googeln. Aber das sind solche komplexen Fragen, die man nicht eben mal in 2 Minuten irgendwo gegoogelt hat und sich angucken kann. Das ist das eine. Und das andere ist, es gibt heute technische Möglichkeiten, ich habe mich erkundigt, an Hochschulen, die haben Programme, wo jemand überwacht zu Hause eine Prüfung machen kann. Das gibt es. Das heißt also, man hat sämtliche Sperre zu anderen Dingen, man kommt einmal rein in diese Prüfung und man wird überwacht durch eine Person, die einen sieht am PC, was man da tut. Und das ist was ganz Modernes und ich denke, da müssen wir hin, um auch hier wieder Reisekosten zu vermeiden und eine gewisse Flexibilität zu erreichen. Wir haben ja auch viele, die sagen, die selber eingeschränkt sind, ja, ich kann nicht so weit reisen. Oder ich habe ein Kind und dann muss ich wieder weg sein und Prüfung am Samstag und, und. Wir haben jetzt auch mittlerweile auch viele religiöse Gründe, die sagen, wir machen am Samstag keine Prüfung, weil Samstag ist für uns kein Arbeitstag von der Religion her. Dann müssen wir die Prüfung dann am Freitag anbieten oder am Donnerstag. Wieder viel Aufwand, ne? Personaleinsatz und jetzt können wir uns alles sparen durch ein so modernes System. Das wäre mein Wunsch gewesen, das noch zu machen, ist mir aber nicht gelungen.
Oh, also und wird das dann noch, führt das jemand anders dann fort?
Ich will es hoffen. Ich
Oh,
will es
okay.
hoffen, ne, dass das nochmal
Also
aufgegriffen wird.
kommt dann noch.
Ja, müsste eigentlich kommen und wir sind auch da dran.
Okay, prima. Ja, wunderbar. Ja, das ist dir sonst noch etwas zu den Schulungs- und Modulgeschichten zur Ausbildung, ist dir da noch etwas wichtig oder
Also ich denke,
das?
das war alles das, was ich so gesagt habe. Wichtig ist, dass, wie gesagt, die Module, finde ich, und die Ausbildung sehr gut sind. Allerdings die Fragen noch Luft nach oben haben.
Okay.
Es hängen wirklich noch sehr viele Fragen in der Luft, die grenzwertig sind. Wir haben ja 700 Fragen. Und wenn man in einem Gremium sitzt mit drei, vier Leuten und sich eine Frage anguckt und schaut, ist sie jetzt gut oder ist sie nicht gut? Wie kann man sich verändern? Ist es durchaus denkbar, dass man eine gute Stunde an einer Frage sitzt?
Wow.
Und das ist Manpower und schwer und anstrengend. Und es ist halt so, dass in dem Ausschuss für diese Prüfungsfragen mittlerweile Leute sitzen, die das ehrenamtlich machen. Und da kann ich nicht alle 3 Wochen eine Sitzung einberufen. Da haben die keine Zeit zu, also zweimal im Jahr. Und wenn wir denn 20 Fragen schaffen in einer Sitzung im Jahr und 40 Fragen im Jahr schaffen, neue oder veränderte, dann ist das viel. Und da ist für mich jetzt auch so ein bisschen die Angst in Zukunft, wie das weitergehen wird. Weil das sind Dinge, die jetzt, sagen wir, von Seiten der Administration der DGUV keiner machen kann. Und wir haben so einen Stamm, die die Fragen mitbilden, aber wir könnten diesen Stamm noch gerne erweitern. Das wäre mein Wunsch, dass wir da noch mehr Fachleute reinkriegen. Also, dass zum Beispiel bei so einer Sitzung auch mal ein Betriebs- und Werksarzt dabei ist, der ein bisschen medizinische Fragen mit einbringt. Aber wenn man sich da jemand von außen holt, kostet das wieder viel Geld. Die müssen dann aber auch Zeit haben. Wir hatten das in der Vergangenheit und hatten eine Sitzung angesetzt. Wir hatten eine Betriebs- und Werksärztin drin im Ausschuss und dann auf einmal konnte sie nicht, weil irgendwelche anderen Termine naturgemäß waren, was ihr Nebenjob in Anführungsstrich war. Und deshalb ist das ein bisschen schwierig, eigentliches Personal zu finden und in der Lage ist, das zu tun, zeitlich wie auch inhaltlich. Und da ist immer unser Aufruf, wer interessiert ist daran als CDMP, er sollte C oder sie sollte CDMP sein. Um die Systematik der Fragen zu kennen, sind wir immer offen, wenn sich jemand meldet und sagt, ich möchte gerne mitarbeiten an den Prüfungsfragen, ich möchte die mit neu gestalten und auch dann unter Berücksichtigung von Honorarzahlungen, das wollen wir demnächst machen. Die Höhe müssten wir natürlich austarieren, aber ich denke, wir kommen ohne Honorarzahlung da nicht weiter. Und unser finanzielles Budget, jetzt knüpfe ich an, was ich am Anfang gesagt habe, hat sich deutlich verändert. Wir liegen deutlich im Plus und sind auch in der Lage, solche Dienstleistungen bezahlen zu können.
Hui, das sind ja gute Nachrichten. Ja, dann sind wir beim heutigen Stand und was du dir für die Zukunft so wünschst, wird sich denn das Berufsfeld CDMP noch anders entwickeln, weiterentwickeln? Hast du da irgendwie eine Idee?
Also weiterentwickeln glaube ich nicht. Es wird inhaltlich sollte es noch besser werden, ne? Dass eben noch mehr Input ist in den Modulen, die Prüfungsfragen verbessert werden, das ganze Produkt noch besser wird. Es ist noch nicht sehr gut. Es ist gut minus, sage ich mal. So in dem Bereich liegen wir. Aber sehr gut ist es nicht. Da muss noch viel gemacht werden. Was ich allerdings feststellen muss, dass die Nachfrage nach wie vor groß ist.
Okay.
Also ich habe teilweise 3 bis 4 Anfragen pro Tag, ne? Dass die das nicht alle machen. Weil sie es denn nicht finanzieren können oder weil die Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Da kippen natürlich viele weg. Aber das Interesse ist nach wie vor sehr, sehr groß. Und es gibt ja auch viele Firmen, die mittlerweile den CDMP als Voraussetzung haben für die Einstellung.
Das ist auch meine Erfahrung, ganz genau. Ja.
Obwohl das ein bisschen scheitert manchmal daran, dass die Leute das nicht verstehen, dass sie sagen, ich will das doch lernen und machen, wieso muss ich denn schon Praxiserfahrung haben? Das beißt sich so ein bisschen, ne? Das kann ich auch nachvollziehen. Wenn ich irgendwie, sagen wir mal, Autofahren lerne, kann man keiner sagen, ja, Sie müssen wohl schon mal gefahren sein, sonst können Sie die Prüfung nicht machen. Ne? Blödsinn. Deshalb, aber das werden wir nicht ändern können, weil diese Praxiserfahrung sollte schon sein, um diese Prüfung einigermaßen bestehen zu können. Und ich sage ja auch immer, Sie können die Module besuchen, Sie sammeln die Praxis und dann machen Sie ja später die Prüfung. Geht ja auch. Man muss ja nicht sofort die Prüfung machen.
Glaubst du, dass diese digitale Entwicklung insgesamt sich auswirken wird in den Unternehmen, dass zum Beispiel so BEM-Beratung oder ja, so diese Art von Beratung, dass sie digitalisiert wird stärker
Also
oder?
sagen wir mal so, digitalisiert hinsichtlich der Datenverarbeitung mit Sicherheit, dass also das alles datenmäßig aufgenommen wird, auch ausgewertet werden kann. Der Unternehmer ist ja auch interessiert daran, ein solches BEM zu evaluieren, zu schauen, habe ich jetzt mehr oder weniger Fälle, obwohl ich sage ja immer, eine Evaluation von BEM hinsichtlich des Erfolges ist nicht möglich. Das kann mir keiner erzählen, dass ich evaluieren kann und sagen kann, durch mein BEM haben wir weniger. Es geht nicht. Es geht einfach da schon nicht, weil die Struktur im Unternehmen kann sich verändern. Es kann sein, dass wir 2024 der Anteil der 50- bis 60-Jährigen höher ist und 2 Jahre später sind die alle in Rente und haben wir nur noch junge Leute und dann haben wir weniger Arbeitsunfähigkeitszeiten und dann heißt es, das war ein gutes BEM. Unsinn. Ne? Also es sind so viele andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Ich kann evaluieren im hinsichtlich der Qualität. Sind die Anschreiben gut? Wie kann ich die Annahme verbessern, indem ich sage, kann ich die anders formulieren, dass sie freundlicher sind? Kann ich die Umgebung schaffen? Kann ich die Vorgesetzten mehr motivieren, mitzuarbeiten? So etwas. Also die Ablaufevaluation.
Genau.
Aber zu sagen, mein BEM ist so gut, ich habe jetzt 10% weniger AU-Fälle, das tut mir leid, ist nicht möglich, so eine Aussage zu treffen, zu meiner Sicht. Und wir hatten schon viele Vorträge, auch auf Tagungen dieser Art wie heute, wo Dozenten sich gemeldet haben zum Thema Evaluation und haben versucht, zu zeigen, dass man das doch nachweisen kann. Und diese ganzen Vorträge sind in der Regel gescheitert und wurden dann auch ziemlich befeuert in der anschließenden Diskussion.
Ja, ich glaube auch auf der betriebswirtschaftlichen Ebene lässt sich das so nicht abbilden. Was sich aber abbilden lässt, aus meiner Erfahrung, ist, dass die Qualität, ne? Also das Qualitätsmanagement, du hast es gerade gesagt, Vordrucke, Formulare, so lässt sich immer wieder anpassen, die Einladungen und optimieren. Aus den Erfahrungen, aus den Praxiserfahrungen anpassen. Aber eben genau, also betriebswirtschaftlich lässt sich das einfach nicht nachweisen.
Das lässt sich nicht
Das,
nachweisen, weil eben viele Faktoren verantwortlich sind neben BEM.
ja.
Ich kann natürlich, wenn ich, was ich auch gemacht habe damals, wenn man Reha-Anträge stellt beim Rentenversicherungsträger, da kann ich natürlich die Vordrucke ausfüllen und sagen, so, unser Mitarbeiter hier oder unsere Mitarbeiterin braucht einen Reha, den Vordruck 101, wie die alle heißen, beigefügt, BEM-Beauftragter. Ja, da kommt kein Erfolg. Man muss dann schon sich mal genauer angucken, was sind überhaupt die Voraussetzungen für diese Anträge. Man muss mal an die Fristen denken, die die haben, dass sie binnen 14 Tagen entscheiden müssen, na, SGB 9. Und wenn man darauf hinweist, was ja nie ein Bürger machen würde, weil er das nicht weiß, und sagt, pass mal auf, Leute, ihr habt eine Entscheidungszeit von 14 Tagen, gemäß Paragraph XY, und dann sagt der Sachbearbeiter, da weiß aber einer Bescheid, und dann wird die Akte auch vorgezogen. Das habe ich erfahren, ne? Also wie mache ich das? Wie stelle ich einen Antrag? Wie mache ich BEM? Das sollte evaluiert werden, immer wieder, geguckt werden, kann man es verbessern. Aber zu sagen, wie du schon sagst, betriebswirtschaftlich, BEM, weniger AU-Fälle, nein, kann man nicht so sagen.
Genau. Gut, Oliver, kommen wir mal zu dem Teil, wie geht's denn für dich weiter? Was ist für dich, wie bereitest du dich auf die Übergabe deiner Aufgaben vor? Wie geht's dir persönlich da jetzt so in dieser Phase
Ja,
deines?
fangen wir mit dem Dienstlichen an, Übergabe der Aufgaben. Ich habe seit Ende November ein Konzept entwickelt, wie die Übergabe zu erfolgen hat. Ich habe eine klare Vorstellung. Aber aufgrund interner Unklarheiten, wo und wie, sondern wo, an welcher Stelle in der DGUV künftig das DM angesiedelt werden soll, ist unklar. Und Wir waren ja jetzt lange Zeit bei POB, das ist also im Grunde sagt man Personalabteilung. Und es kam eben Gedanken auf, dass eigentlich die Personalabteilung für das DM nicht der richtige Ort ist, was ich auch gut nachvollziehen kann, weil eine Personalabteilung ja nach innen arbeitet. Das heißt, die PERS ist da für die Mitarbeiter. Da ist das BEM angesiedelt für die Mitarbeiter, da ist das BGM angesiedelt, da sitzt der Schwebendenvertreter, da sitzt der Fachmann für Arbeitssicherheit, alle in einem Referat bei uns, Sicherheit, Inklusion und Gesundheit, passt alles. Und BEM, und DM passt eigentlich nicht, inhaltlich ja, weil wir uns mit den Themen beschäftigen, Eingliederung, aber wir wirken ja nach außen. Wir sind im Grunde genommen ein Bildungsangebot mit Prüfung. Und deshalb wird es wohl so sein, wie sich das jetzt abzeichnet, dass wir mit dem Disability Management zu unserer Schule nach Dresden kommen, zum IAG. Also Dresden hat, wir haben ja eine Einrichtung in Dresden, die sich auch sehr viele Lehrgänge macht und mit Arbeitsschutz beschäftigt und sehr viel Außenwirkung hat, SIFA-Ausbildung macht und sowas alles. Und da passt es eigentlich ganz gut hin. Und da wird es jetzt wohl auch hinkommen. Wir haben am Montag eine Webex mit Verantwortlichen dazu. Und die Frage ist, ob diese Person jetzt mit meinem Modell, was ich vor 1,5 Jahren, 3,5 Jahren entwickelt habe, einverstanden sind, das müssen wir klären. Denn ehrlich gesagt, es geht auch oft um Stellenpläne, um Funktionen, um Zuteilung der Arbeit. Und wenn der eine da mehr macht, muss der da weniger machen. Wer macht denn das weniger woanders? Also, das sind alles so Dinge, die einfach geklärt werden müssen. Hätten eigentlich längst geklärt werden können. Ist mir ein bisschen zu langsam gewesen, denn in 3 Wochen bin ich weg. Bis heute ist nicht genau klar, wer was macht. Und ja.
Okay, das treibt dich auch um, ne?
Das treibt mich sehr um, das macht mich
Ja,
unglücklich,
ja.
unzufrieden. Und ich muss sagen, eine Stelle so wie meine wird es nicht mehr geben. Das heißt, so ein Herr Fröke, der das DM so verantwortlich macht, das gibt es nicht mehr. Meine Aufgaben werden sehr mit in den administrativen Bereich kommen. Also die Personen übernehmen, die bisher jetzt auch schon die Rezertifizierung gemacht haben, die Prüfungseinheiten, die werden sich dann auch mehr beschäftigen mit der Zulassung zur Prüfung. Was natürlich die Frage stellt, wie sieht es aus mit den Prüfungsfragen? Wer betreut das? Wie sieht es aus mit internationalen Kontakten? Wie sieht es aus mit so Sachen wie heute? Wer übernimmt denn das? Wenn wir vielleicht sagen, in 4 Jahren machen wir nochmal einen Podcast zum DM, wer wird das dann machen? Und so weiter. Bin ich unfehlbar, um Gottes Willen. Und wenn ich morgen tot umfalle, läuft auch alles weiter. Aber die Struktur des DMs wird sich verändern.
Das muss man dann mal abwarten, wahrscheinlich, ne?
Ja.
Aus, welche Auswirkungen das dann auch auf den Einzelnen hat, also nach draußen hin. Also wenn du sagst, die Weiterbildung ist ein Produkt der
Ja.
BGUV, ne, dann muss man mal gucken, ob das Produkt noch, ja, ob es noch angenommen wird. Ganz simpel.
Bisher wird es
Weil,
angenommen, nicht? Und
ja.
ich denke mal, ich hatte ja eigentlich vor, bei den Personenkreis heute auf der Tagung was zum Zukunft zu sagen. Das, was ich jetzt sagen kann, werde ich sagen, für Sie verändert sich erstmal gar nichts. Weil das sind ja alles Zertifizierte
Ja.
und die machen ihre Rezertifizierung und da wird sich überhaupt nichts verändern. Verändern wird sich etwas bei denen, die jetzt neu kommen, bei denen beurteilt werden muss, ob sie zugelassen werden oder nicht. Da haben sie vielleicht andere Ansprechpartner demnächst. Und das wird sich verändern. Aber das Tagesgeschäft der bestehenden CDMPs ändert sich zunächst mal gar nicht.
Es gibt also im Grunde genommen so aus deiner Perspektive, wenn du so sagst, also ich gehe in 3 Wochen und du würdest dann dem sich neu bildenden Team oder da, wo es neu angesiedelt wird und eine neue Struktur gegebenenfalls ist oder eine angepasste mit auf den Weg geben, berücksichtigt mal meine
Ja.
Gedanken dazu, weil ich habe jetzt sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt.
Es
So.
ist grundsätzlich sind auch Stimmen da, das muss ich ganz offen sagen, die sagen, die auch nicht unberechtigt sind, die Stimmen. Man muss ja da ehrlich sein. Was hat das DM bei der DGUV zu suchen? Das sind auch Stimmen, die sagen, eigentlich ist das ja gar nicht so unser Thema. Das könnte ja auch irgendeine andere Einrichtung machen. Irgendjemand, der so etwas macht, Qualifizierung und Module. Sowas gibt es auch. Aber wir haben natürlich auch vertragliche Bindungen mit Kanada, die noch bis 2027 bestehen. Die müssen wir einhalten. Und was danach passiert, muss man halt mal schauen. Was nicht passieren darf, ist, dass das DM ganz aufgegeben wird. Dann stelle ich mir die Frage, wie werden die, die jetzt CDMP sind, dann weiter zertifiziert, ne? Das kann man eigentlich nicht machen, ne? Die haben ja nun sehr viel Geld und Zeit da investiert. Man muss dann halt im Zweifelsfall einen anderen Träger finden, der sagt so, Der übernimmt dieses Programm.
So, und dieses Programm FIN ist ja, also das erleben wir ja jeden Tag, wir, die wir damit beschäftigt sind, unglaublich etabliert.
Ja.
Also es wäre einfach ja unfassbar, wenn das
Ich
wegbräche.
will es nicht hoffen, das wäre, ist jetzt schon, hängt schon mit in diese Abschlussfrage, hängt das schon mit rein, dass das mein großer Wunsch ist, ne? Dass das doch weitergeführt wird, weil es für die DGUV, finde ich, ein Aushängeschild ist. Also DGUV und CDMP ist eine Einheit im Moment. Und es ist ja auch lukrativ. Wir nehmen Gelder ein, die dann wiederum für interne Dinge auch, für unsere Mitarbeiter vielleicht verwendet werden können, aber im Bereich Inklusion, im Bereich dieser Dinge, aber auch an die Disability Manager zurückgeführt werden. Ich möchte nicht die Summe nennen, was diese Tagung heute und morgen kostet. Der Komplex hier, es hört sich an, das macht ja alles die DGUV hier, aber wir haben externe Kletterer, wir haben externe Technik, alles externe, ob das das Blumenbouquet ist, die hatten uns jetzt ein Blumenbouquet angeboten für 400 Euro. Frau Eisenblätter ist bei sich in ihren Blumenladen gegangen, hat gesagt, nein, das gibt's auch für 50, ne, so etwas. So, und die Abendveranstaltung heute, da möchte ich auch nicht drüber sprechen, was für 160 Leute so 3 Stunden Flying Buffet und Getränke kosten. Aber ich denke, wir haben das Geld, wir finanzieren das mit den Einnahmen, die wir über die Rezeptgebühren gemacht haben und führen das wieder zurück. Das heißt, die Teilnahme ist ja kostenfrei. Wo ist so eine Tagung mit Vollverpflegung kostenfrei?
Das stimmt.
Bis auf die Anreise und die Hotelkosten. Das übernehmen wir nicht. Wir müssen natürlich auch den Dozenten danken, die das hier umsonst machen, die jetzt praktisch kein Honorar nehmen. Der ein oder andere nimmt Reisekosten, das sehe ich auch ein. Kann man alles abrechnen, kein Problem. Aber es kommt keiner und sagt, ich möchte jetzt aber hier 900 Euro Honorar haben für meinen Vortrag. Denn bislang war es ja so, dass der Vortrag immer aus den eigenen Reihen kam. Und viele auch froh waren, von den Disability Managern ihr Thema hier mal anzubringen. Und diesmal ist es ein bisschen anders. Wir haben auch ein bisschen Außenstehende diesmal dabei, die mit dem CDMP natürlich betraut sind. Und ich freue mich schon auf einige Vorträge, die so ein bisschen anders sind. Zum Beispiel hier auch den Herrn Professor Dr. Mülheims von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, der etwas sagen wird. Das war mein großer Wunsch, weil er dazu auch was Buch geschrieben hat, beziehungsweise eine Ausarbeitung zu Unfallversicherungsschutz am Heimarbeitsplatz. Das war nämlich früher, als ich noch unterrichtet habe, Sozialrecht und Arbeitsunfallrecht, immer ein Problem. Wenn ich zur Toilette gehe, zu Hause und mein Büro oben habe oder unten, und wo bin ich denn da versichert im Haus und wo nicht? Und ganz kompliziert, und durch das Homeoffice ist natürlich diese häusliche Arbeit angestiegen. Und da stelle ich mir jetzt auch so die Frage, wo sind jetzt die Abgrenzungen, ne? Bin ich denn da überhaupt versichert? Oder wenn ich zum Kühlschrank gehe, mir eine Cola hole, bin ich denn auch versichert oder nicht? Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Denn
Super.
das ist, glaube ich, ein Thema, was viele interessiert, ne?
Oh ja.
Denn es passieren ja häusliche Unfälle ohne Ende, ne? Und da wurde auch sicherlich früher viel gemauschelt, ne? Wann bin ich denn versichert im Haus? Und ist halt da passiert. Da muss man ja von ausgehen, ne? Dass sowas vorkommt.
Gut. Wie sieht es denn jetzt für dich aus, so auf der privaten Ebene? Wie wird es für dich
Ja.
weitergehen, lieber Oliver? Du hast ja so viel Berufliches und warst so eingebunden. Und was denkst du, wie ist dir jetzt?
Also ein bisschen eine Umstrukturierung. Also wir haben ja 3 Kinder, die sind alle beide verheiratet und haben demzufolge auch 3 Enkelkinder. Und die sind jetzt 3 Monate, 2 Jahre und 1,5 Jahre. Und die Anforderungen sind hoch. Irgendein Sohn hat jetzt ein Haus umgebaut, dann war die Kita wieder zu, wie das denn so ist, ne? Und da muss man halt einspringen und da ist man doch sehr viel unterwegs. Unser zweites Enkelkind hat leider einen Gendefekt. Ja, das ist ein ganz was Seltenes. Das ist ein ganz in Deutschland nur, kommen nur 400, 500 Fälle, basierend auf epileptischen Anfällen, aber mit Absenzen. Also, das sind so Absenzen, man kriegt nicht alles so mit und dann hat er eine Entwicklungsverzögerung. Und der ist im Umgang natürlich auch ein bisschen schwieriger. Und wenn man ihn betreut, ist der Aufwand auch größer als normal. Und das fordert auch ein bisschen. Wir wollen dann die Eltern auch ein bisschen entlasten. Das war einfach mal sagen, hey, man wollte nicht mal essen gehen oder wollte mal ins Kino gehen oder sonst irgendwas machen. Und dann sind wir auch da. Die haben auch Schwiegereltern machen das genauso, ne? Nicht nur wir. Und dann sind wir auch bereit, sowas zu tun. Ne? Und dann ist die Arbeit dann nicht mehr so da. Und dann sagt man, ja, dann hat man eben das. Und wenn man dann abends bis 2 Uhr in Köln sitzt und aufpasst, kommt dann um 3 nach Hause, dann muss man nicht am nächsten Tag arbeiten. Ist schön, man sagt zumindest Rente, ist doch egal, wann ich nach Hause komme. Ne? Dann haben wir uns vor 1,5 Jahren Wohnmobil gekauft. und sind damit schon sehr viel unterwegs gewesen und lieben das, durch die Gegend zu fahren. Wir, durch diese ganzen beruflichen Tätigkeiten, ja, viele Asienreisen und so, auch mit meiner Frau zusammen, die mit war, und wir wollen das nicht mehr, brauchen wir nicht mehr, das ist die Hitze. Und nö, Deutschland ist schön, Norditalien ist schön, Kroatien ist schön, das sind alles Ziele, die man super erreichen kann, und das finden wir ganz toll. Ja, dann habe ich ja gesagt, wir haben noch Ferienwohnungen auf Usedom, die betreut werden müssen. Da ist immer wieder was. Wir waren jetzt letzte Woche da, dann ist hier was abgebrochen und da was kaputt. Und man muss ständig zweimal im Jahr, auch wenn Verwalter da ist, zweimal im Jahr durchgehen und schauen, wo haben die Gäste wieder irgendwas angerichtet. Und die steuerliche Abwicklung und die ganze Verwaltung. Das ist ein richtiger Apparat. Ich habe ein Büro richtig mit Akten, wo nur das alles drin ist. Und das ist vieles nicht digitalisiert. Das habe ich alles mit Papier, und da könnte ich mich mal ransetzen, das alles mal sortieren. Und weißt du, was ich auch gerne mal machen möchte? Unsere ganzen Lieferanten von Erdgas, von Strom. Einfach mal zu schauen, kann man das nicht vielleicht auch günstiger immer laufen lassen. Ach, wir haben immer den Anbieter. Keine Lust, keine Zeit. Da könnte man ja auch mal gucken, wo kann man vielleicht durch Kündigung ein bisschen was einsparen? Was ist das?
Klassisches Home-Management dann, ne? An
Ja,
der Stelle.
da gibt es so viele Dinge, und auch unsere Ordner von früher, alle vom Haus, erstmal wegzuschmeißen, auszusortieren, entlüften. Die Kinder sagen: Mama, macht mal ordentlich und sauber, wenn ihr mal nicht mehr seid. Wir haben keine Lust, das zu entsorgen. Und da kann man auch wirklich mal aufräumen. Ja, und meine Mutter lebt noch mit 93 Jahren. Und die muss auch betreut werden. Muss man parat sein, zweimal die Woche einkaufen gehen. Also, es sind genug Aufgaben. Haben ein Haus, haben einen Garten. So, reicht.
Ja, das hört sich wirklich so an.
Ja.
Es gibt ja so ganz viele Ruheständler, die dann so im Unruhestand sind. Das wird auf alle Fälle also für dich auch so sein, dass ihr ganz viel vorhabt, so mit Camper etc. pp. Bleibst du noch irgendwie ehrenamtlich, auch in deinem Bereich?
Das wird sich zeigen nach der Entscheidung, wer das jetzt übernimmt und in welcher Form. Das müsste sich in den nächsten 2 Wochen ein bisschen manifestieren. Ob ich da noch was weitermache, innerhalb der Prüfungsfragen, innerhalb des Prüfungsgremiums und so, das wird sich jetzt zeigen. Ich hätte es lieber früher gehabt, das zu wissen. Ich bin grundsätzlich bereit, noch was zu tun, aber nur im gewissen Umfang und ohne Zwang. Also, dass man nicht mehr in diesem Rhythmus drin ist, morgens parat zu sein bis nachmittags, sondern das müssten Aufgaben sein, die ich mache, wenn ich Lust und Zeit dazu habe. Wenn natürlich Termingeschäfte sind, muss es ja sein, ne? Aber nein, das müsste man hinkriegen.
Ja, ich merke schon, das ist da für Arbeit ist gesorgt.
Ja.
Oder für Beschäftigung, soziale Arbeit, das ist ja wirklich ein Geschenk auch, dass ihr die Kinder habt, ne?
Ja.
Und da das auch noch mal
Da kommen
mitmacht.
bestimmt auch noch mehr. Meine Tochter will auch ein zweites, und die eine mit dem eingeschränkten Kind, die wollen auch ein zweites, bewusst, weil sie gesagt hat, der Gendefekt ist nicht bedingt durch die Eltern. Der Arzt hat gesagt, eine Laune der Natur, das ist passiert bei der Zellteilung. Ne? Also sie können durchaus ein zweites bekommen, das wollen sie auch. Und dann haben wir auf einmal 5. Ne? Ach so, und dann hat unser großer Sohn auch noch einen Hund, einen anstrengenden Hund, und der fährt jetzt mal eine Woche nach Mallorca. Papa, kannst du nicht mal eine Woche den Hund nehmen? Dann haben wir den dann auch noch. Ne? Und Beruf und Hund wäre schwierig, weil der ist sehr anstrengend. Ne? Ist ein Zeller, und der braucht sehr viel Auslauf und also muss man sehr viel machen.
Ja, hält dich dann ja da auch noch mal fit, ne? So an der
Genau,
Stelle.
ja.
Oliver, ich gucke jetzt noch mal die Abschlussfrage haben wir dir. Gibt es etwas, das du als letztes noch anmerken oder mitgeben möchtest? Sei es noch mal ans Team oder zukünftige Entwicklung, das haben wir
Also
eigentlich
in
schon so
einem
gehabt.
Satz kann ich sagen, ich wünsche mir, dass die DGUV das Thema Disability Management weiter betreibt. Es gibt keine Veranlassung, keinen Grund dafür, das Thema abzustoßen. Es ist ein Renommee, es ist was nach außen hin, eine positive Sache für die DGUV. Sie ist etabliert, und sie ist auch nicht kostenneutral, sondern sie bringt auch Gelder ein, die wiederum für Weiterbildung und für Sachen im Thema verbraucht werden können, die Gelder. Also ich finde, es ist eine runde Sache.
Super. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Dann bleibt mir einfach nur dir und uns eine erfolgreiche Tagung.
Ah, steht bevor,
Das
ne?
steht bevor. Wir
Ja.
sind quasi am Anfang so. Aber du bist ja ein super cooler und versierter Moderator,
Ich hoffe
auch
es, ja.
Podcast. Ich freue mich drauf und ja, schauen wir mal, wie das wird. Lieber Oliver, alles Liebe für die Zukunft und
Danke
wir
dir.
sehen und hören uns ganz bestimmt wieder.
Bestimmt, gehe
Da
ich von
bin ich
aus.
sicher. Okay, ciao.
Ciao.
Das war doch wirklich ein lebendiges und sehr persönliches Gespräch mit Oliver Fröhlke, dem Verantwortlichen für die Ausbildung und die Entwicklung des CDMPs bei der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung. Man spürt in jedem Satz sein tiefes Engagement für das Thema und es wurde spätestens jetzt sichtbar, wie wertvoll seine Arbeit war und vielleicht auch weiterhin ist. Lieber Oliver, an dieser Stelle noch einmal alles Gute für deine Zukunft. Wir müssen uns, glaube ich, keine Sorgen machen, dass dir ohne uns CDMPs langweilig wird, denn du wirst künftig selbst bestimmen, was für dich wichtiger ist. Für alle, die tiefer in die Ausbildung zum CDMP einsteigen möchten, empfehlen wir unsere Episode Nummer 5 vom Juni 2018, in der Oliver Fröhlke die Grundlagen dieses spannenden Themas beschreibt. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes oder auf unserer Webseite ipeco.de. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, hinterlassen Sie doch bitte eine schöne Bewertung. Sollten Sie Themenideen oder Anregungen haben, freuen wir uns sehr über Ihr Feedback. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge, in der Dr. Friedrich Mehrhoff etwas über die soziale Unternehmensberatung berichtet. Bleiben Sie bis dahin gesund und motiviert. Ihre Regina Richter.